SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Guten Abend. Mein Name ist Carsten Otte und ich begrüße Sie ganz herzlich auf den Stuttgarter Buchwochen zum Gespräch über die SWR-Bestenliste im Dezember. Seit nunmehr 50 Jahren wählen 30 Literaturkritikerinnen und Kritiker aus dem gesamten deutschsprachigen Raum jeden Monat 10 Bücher auf die SWR-Bestenliste. Und aus der Jury der Bestenliste sind heute zu Gast Shirin Sochitravala. Sie ist Literaturkritikerin unter anderem für die Taz, für die Tageszeitung in Berlin. Helmut Böttiger ist Literaturkritiker unter anderem für den Deutschlandfunk. Und aus Wien angereist Klaus Nüchtern. Er ist Literaturredakteur beim Falter in Wien. Aus den 4 Büchern, die wir Ihnen heute Abend vorstellen werden, werden Isabelle de Mee und Dominik Eisele lesen. Schön, dass Sie alle da sind. Das erste Buch, über das wir heute Abend sprechen, steht auf Platz 5 der SWR-Bestenliste im Dezember. Die Frau an der Bushaltestelle heißt der neue Roman von Peter Schneider, der von einer deutsch-deutschen Dreiecksgeschichte kurz nach dem Bau der Mauer erzählt. Helmut Böttiger, vielleicht sagen Sie uns zunächst etwas zum Autor, der auf der politischen Bühne der 1960er Jahre zu den einflussreicheren Stimmen gehört hat.
Peter Schneider ist auf jeden Fall einer der Autoren, die die 68er-Bewegung literarisch begleitet haben. Und er ist einer der wichtigsten. Seine Erzählung Lenz von 1973 war ein Kultbuch, weil er die Befindlichkeit dieser Generation zum ersten Mal auf den Punkt gebracht hat. Erstmal politischer Aktivismus, aber dann gibt es eine merkwürdige innere Leere, weil man während der politischen Aktivitäten bestimmte Dinge ausgeklammert hatte. Und das zeigte dann eine große Sogwirkung, dieses Buch. Und Peter Schneider hat sich immer wieder mit dieser Zeit befasst, die ihn ja sehr geprägt hat. Und er hat ab und zu Andeutungen gemacht, dass ihn etwas besonders umtreibt und dass er damit nicht zur Rande gekommen ist. Er war nämlich liiert in der 68er-Zeit mit einer Frau, die dann später zur RAF ging und auf den Fahndungsplakaten ausgeschrieben war. Und das ist etwas, was in seinem neuen Roman jetzt die Hauptrolle spielt. Also er beschreibt die Zeit Mitte der 60er Jahre, er beschreibt die Atmosphäre, die aus heutiger Sicht wirklich ganz anders war. Und er versucht, diese Atmosphäre auch darzustellen, die Bushaltestellen, die Mensen, die Ladengeschäfte, was man da zu sich genommen hat, was man angezogen hat. Das ist wie aus einer etwas verblichenen alten Welt. Und im Zentrum steht eine Dreiecksbeziehung, die Frau, an der sich wohl auch autobiografisch immer mal wieder abgearbeitet hat, ist in eine Konstellation eingebettet, die er sehr gut konstruiert hat. Es gibt 2 männliche Figuren, die etwas mit dem Autor Peter Schneider selber zu tun haben und eine faszinierende Frau, die in ihrer Eigenart sehr genau beschrieben wird. Sie hat etwas Rätselhaftes und man kommt ihm langsam auf die Schliche, was dieses Rätselhafte sein könnte. Und der Fokus steht für den Autor auf jeden Fall darin, für sich selber zu klären, was es mit diesem Weg einer faszinierenden Frau in der 68er-Zeit zum Terrorismus zu tun hatte.
Jetzt haben Sie schon ganz viel verraten, aber auch doch nicht ganz alles, zum Glück. Wir ahnen schon, dass die titelgebende Frau an der Bushaltestelle jene Isabel ist, von der Sie gerade eben gesprochen haben. 2 westdeutsche Männer buhlen um eine Frau herum oder tänzeln um sie herum, die ursprünglich aus der DDR kommt. Das sollte man vielleicht auch noch erwähnen. Wir hören jetzt eine kleine Passage aus dem Roman Die Frau an der Bushaltestelle. Es liest Dominik Eisele, bitte sehr.
Die erste Frage, die Nick an mich richtete, betraf die PS-Zahl meines Sportwagens. Meine Neugier auf diesen bekannten Isabels nahm nicht zu, als er mit Jörn, dem blonden Riesen, mit dem sie hergekommen war, einen Streit vom Zaun brach. Anlass war eine Radiomeldung über einen Flüchtling aus der DDR, der bei seinem Versuch, die Spree zu durchschwimmen, erschossen worden war. In der Meldung war davon die Rede, der Flüchtling sei an den erst kürzlich von der Grenzpolizei unter Wasser angebrachten Eisenspitzen hängen geblieben. Jörn gab seine Empörung über diese Verbesserung der Grenzanlagen Ausdruck und erzählte, er selber habe in den Wochen nach dem Mauerbau noch Dutzende von Fluchtwilligen in den Westen geschleust. Das sei damals nicht einmal schwierig gewesen. Isabel warf ihm einen anerkennenden Blick zu. »Und am Ende hast du Tunnel gegraben?«, fragte Nick spöttisch. Jan nickte, hatte aber offensichtlich keine Lust, das Thema zu vertiefen. »Die Fluchthilfe«, ergänzte Nick, »sei eine Episode, auf die niemand guten Gewissens stolz sein könne.« »Aber warum denn?«, fragte Isabel. »Für mich ist Jan ein Held.« Nick erklärte, er habe seine Haltung in Sachen Fluchthilfe leider revidieren müssen. Erst in letzter Zeit habe man erfahren, dass viele von den Fluchthelfern ein Vermögen mit ihrer vermeintlich selbstlosen Hilfe verdienten und sich von antikommunistischen Organisationen finanzieren ließen. »Na und?«, rief Isabel. »Die Hauptsache ist doch, dass sie eingesperrten Menschen zur Flucht verholfen haben, egal aus welchen Gründen. Und was heißt das überhaupt, antikommunistischen Organisationen? Für mich ist das ein Ehrentitel.« »Ich wollte es nicht glauben, dass sich Isabel, deren Flucht aus der DDR erst ein paar Jahre zurücklag, mit einem Nick und seinen Leuten abgab. Mit dem Autoschlüssel in der Hand stellte ich mich vor sie hin und bot ihr an, sie nach Hause zu fahren. Unschlüssig sah sie sich nach Nick um, der meine Annäherung an Isabel genau beobachtete. Als sie sich von mir wegdrehte, blieb mir nichts anderes übrig, als zu gehen. Ich war wütend und erinnerte mich der Empörung beim Bau der Mauer, die nicht nur West-Berlin, sondern auch mich und die gesamte Studentenschaft der Halbstadt erfasst hatte. Damals hatten sich viele Studenten als Fluchthelfer angeboten, offenbar auch Jörn, und dabei ihr Leben riskiert. Inzwischen beherrschte ein neues Thema die Gemüter. Der Protest gegen den Vietnamkrieg und dessen Unterstützung durch die Springer-Presse. Und plötzlich waren die Fluchthelfer von einst, die von der Springer-Presse immer noch gefeiert wurden, keine Helden mehr? Und einige von ihnen schämten sich sogar ihrer Taten? Gehörten etwa Nick und Jörn zu den Anhängern dieser neuen Ausrichtung des Weltgeistes?
Dominik Eisele las aus Peter Schneiders Roman »Die Frau an der Bushaltestelle«, erschienen im Kiepenheuer & Witsch Verlag, Platz 5 der SWR-Bestenliste im Dezember. Vielen Dank. Der Weltgeist, wir haben es gerade eben gehört, wird neu ausgerichtet, vermutet der Erzähler. Der Vietnamkrieg wird fortan die Debatten vor allem innerhalb der Studentenbewegung prägen. Was bedeutet das nun, Frau Suchitrawalla, für die drei Hauptfiguren in Peter Schneiders Roman?
Das bedeutet, dass sie als Protagonisten gesehen werden können einer neuen Aufbruchsgeneration. Ich war gerade ein bisschen stutzig geworden, als Helmut Böttiger gesagt hat, dass das alles sehr fern ist uns. Weil mir das gerade beim Lesen, auch der Lesestelle eben, so ging, dass ich dachte, ich kann da ganz viel erkennen, auch von heute. Also die Empörung damals der jungen Leute über diesen Krieg in Vietnam kann ich heute sehen bei den Studierenden, die sich über den Krieg in Gaza empören.
Aber was bedeutet das nun für diese Figuren, dass da plötzlich diese Anti-Vietnam-Krieg-Bewegung gibt? Was macht das mit denen? Und wie reagieren die darauf?
Ja, ganz unterschiedlich. Also die Frau radikalisiert sich. Also sie gehört zu denen, die dann den bewaffneten Kampf unterstützen. Die Männer aber ja nicht. Also es erinnert so ein bisschen, auch der Zeit geschuldet, an Jules Jim. So von der Konstellation, so ist es, glaube ich, auch gewollt. Und ja, die Frau hat eigentlich die politischste Position. Und der, von dem wir alles erfahren, ist der Ich-Erzähler, Sebastian. Und dann gibt es noch einen Nick.
Lass mich dann, jetzt kann man natürlich sagen, wir haben schon sehr viel gehört über den Vietnamkrieg, über das ganze Mauerbau-Thema. Das ist auch literarisch schon auserzählt, könnte man meinen. Trotzdem die Frage, welchen politischen Erkenntnisgewinn und welchen ästhetischen Mehrwert bietet nun Schneiders Roman?
Meines Erachtens erstaunlich wenig. Also ich halte das Buch wirklich irgendwie für, eigentlich auf allen Ebenen, für missglückt. Also auf der erzählerischen Ebene, auf der sprachlichen Ebene, auf der thematischen Ebene, eben wie Sie schon angesprochen haben, es ist alles auserzählt. Also ich finde da jetzt wirklich nichts Neues, was ich nicht gewusst hätte. Es ist vor 12 Jahren ein Buch erschienen, das diese Thematik meines Erachtens um vieles vitaler und interessanter erzählt hat, nämlich von Ulrike Edschmidt, das Verschwinden des Philipp S., eine ganz ähnliche biografische Situation, nur halt sozusagen umgekehrt. In dem Falle ist es halt der Freund oder der Lebensgefährte der Autorin, der ist dann auch wirklich erschossen worden, also in den Untergrund gegangen. Und was mich gewundert hat, weil mir das natürlich auch ein Begriff ist, dass sozusagen Peter Schneider eine bedeutende Figur, ein Zeitgenosse ist, wie wenig plastisch das erzählt wird. Also der muss ja dabei gewesen sein, aber da wird ja wirklich kein Klischee ausgelassen. Das wird alles relativ mit den nächstliegenden Mitteln referiert. Also da kommen natürlich die Sprüche, die jeder kennt, vor. Also wer zweimal mit der gleichen pennt, gehört zum und. Das Private ist politisch. Um das vielleicht auch an Details festzumachen, weil es auch dann, denke ich mir, es ist irgendwie so schlampig, ja. Also nämlich auch hinsichtlich des Zeitkolorits. Weil Schülerschim gefallen ist, drängt sich auf mit dem Unterschied, dass sozusagen die Rollenaufteilung so ist, dass der eine fürs Bett gut genug ist und der andere darf halt den Frauenversteher geben. Kennen wir auch schon. Und dann sagt er, ja, irgendwie kommt es dann auch zur Sprache und sagt, ja, irgendwie hast du Schüler Schim gesehen? Der ist ja gerade im Kino angelaufen. Das stimmt nur nicht. Weil dieser Dialog spielt nach der Ermordung von Benno Ohnosorg. Wir befinden uns im Jahr 1967. Schüler Schim ist 1962 in der BRD angelaufen. Das sind so Spielmarken, so Signale. Unsere Helden im Kino waren Belmondo, Marlon Brando und James Dean. Ja, auch unwahrscheinlich. James Dean ist 10 Jahre tot. Marlon Brando war in den 60er Jahren eigentlich auch eher in einem eigenartigen Fach. Also die Referenzfilme wie Marlon Brando on the Waterfront liegen auch schon 10 Jahre zurück. Also der Belmondo geht sich gerade aus. Also mich hat das überhaupt nicht überzeugt.
Ja, so einfach ist das alles nicht. Dieser Film Schüler Schim war Anfang der 60er Jahre, das spielt 1965 in Berlin. Und wir wissen ja, wie die Zeitläufe sind. So ein Film, wenn er mal ein Kultfilm wurde, der lief dann natürlich 1965 auch noch in Berlin. Es ist so, dass der Ich-Erzähler aus heutiger Sicht im Jahr 2025 auf diese Zeit zurückblickt. Und er tut es etwas verwundert. Er versucht, sich in Erinnerung zu rufen, wie das damals war. Das ist ja jetzt schon eine Weile her. Und diese Irritation merkt man auch in diesen Beschreibungen, was damals war. Und diese Kultfiguren James Dean, die waren sehr langlebig. Die waren Mitte der 60er Jahre noch sehr präsent. Und das Interessante in der Konstellation ist, dass dieser Nick, der dann die faszinierende Isabel verführt, dass der viele Anteile des damaligen Peter Schneider hat. Da wird auch beschrieben, wie Peter Schneider, der viele Reden gehalten hat in den Uni-Vollversammlungen, dass der die Redeweise von Malcolm X genau studiert hat mit dem Pathos der Wiederholung des Neuansetzens. Und dieser Nick ist also eine Erinnerung von Peter Schneider, wie er wohl damals war. Und dem wird der Ich-Erzähler von heute gegenübergestellt, der da große Distanz mittlerweile entwickelt hat und sich überlegt, wie war das damals eigentlich? Und da werden natürlich bestimmte Dinge rubriziert, die damals in der Luft lagen, wie ich auch Peter Schneider auch einmal ertappt habe bei einem Fehler, zum Beispiel in der Cafeteria der FU, schreibt er, da gab es kahle Wände, es gab nicht viel außer Cappuccino und Espresso. Wobei man sagen muss, 1965, da gab es in der Cafeteria der FU wahrscheinlich deutschen faden Filterkaffee mit Kondensmilch.
Ja, genau, das habe ich mir auch gedacht.
Also es sind so ein
aber
paar,
es sind so ein paar Dinge.
Das Cornetto gab es schon. Die in der Rückschau, da merkt man, Peter Schneider hat sich mittlerweile italienisiert und hält Cappuccino für normal. Aber das ist nicht der Punkt. Also der Punkt, der kurz auch angesprochen wurde, ist diese Figur der Isabel, die aus der DDR kommt und durch diese DDR-Vergangenheit etwas merkwürdig, Rätselhaftes hat. Sie erzählt nichts von ihrer Geschichte und ab und zu kommt durch. Und das hatte ich noch nie gelesen, dass Isabel schon als 16-Jährige Ende der 50er Jahre aus der DDR geflohen ist. Und dann als 16-Jährige hatte sie nach einem halben Jahr in der Bundesrepublik Heimweh und wollte zurück in die DDR. Mhm. Und das ist eine Geschichte, die ich sehr verblüffend fand, wie die DDR diese Prozedur vollzog, Zurückgekehrte in der DDR wieder aufzunehmen. Die hatten da Riesenanlagen, weil sie erwartet haben, dass Tausende, Zigtausende wieder zurückkommen aus dem Kapitalismus. Und das ist eine sehr surreale, skurrile Szene, wie Isabel dann wieder als DDR-Bürgerin aufgenommen wird. Und dieses Suchende, wo sie selber nicht genau darstellen kann, was in ihr vorgeht. Da gibt es dann eine interessante Überleitung dazu, wie sie sich immer mehr radikalisiert. Und diese Bader-Meinhof-Gruppe, da gibt es Figuren, die Andreas Bader und Ulrike Meinhof genau nachgebildet sind, die nur anders heißen. Das ist dann wie so eine Art Rettung aus einer Orientierungslosigkeit heraus. Und diese Psychogenese einer Terroristin, das ist eigentlich das, was den Autor bei diesem Buch interessiert hat. Das ist schon für uns heute erstmal, man muss es erstmal nachvollziehen, was für eine fremde Welt es damals war. Und da gibt es schon ein paar Aufschlüsse in diesem Roman.
Also ich würde Ihnen recht geben, auch dieses mit, als sie dann wieder zurück möchte in die DDR, das habe ich noch nirgends gelesen mit diesem Aufnahmelager, aber das ist ja auch dann relativ kurz innerhalb des Romans. Und das dieses, dass wir so aber kurz das andere alles kennen, stimmt. Also wenn man das liest, denkt man, ach ja, warum erzählt er mir das? Das weiß ich alles, aber wir sind ja auch schon länger auf der Welt. Also ich würde sagen, wenn das jemand
liest, ist ja kein Jugendbuch.
Naja, aber es kann ja jemand, der nichts über diese Zeit weiß, der aus einem anderen Land kommt oder, weiß ich nicht, sich noch nicht damit beschäftigt hat. Also finde ich schon, und es wimmelt vor Fehlern, da würde ich Klaus nüchtern recht geben. Und die sind auch nicht alle damit zu erklären, dass sich der Ich-Erzähler schlecht erinnert, sondern auch, dass es ja noch jemand vielleicht im Verlag hätte lesen können und da was zu korrigieren.
Dass ich da echt dazu was sagen möchte. Also es ist natürlich jetzt ein bisschen eine Backmesserei, aber ich frage mich dann auch schon, wozu eigentlich Lektoren da sind oder ob es die noch gibt. Also Kleinigkeiten, aber es gibt immer eine Szene, da heißt es irgendwie eine, die springt halt im Bad vom 10 Meter breit und heißt es dann von der Sportart des Wasserspringens, das heißt Turmspringen. Ja? Und es gibt einmal eine Protestdemonstration, kann man auch sagen, Demonstration reicht oder Protestkundgebung.
Also, aber ich glaube, das ist jetzt deutlich geworden. Ich würde gern nochmal auf die Stärken eigentlich des Romans kommen. Also er wollte es ja im Frühjahr schon veröffentlichen, wenn ich richtig informiert bin. Und das hat nicht geklappt, weil er schwer erkrankt ist. Man muss vielleicht auch mal sagen, dass Peter Schneider 85 Jahre alt ist. Also ich weiß nicht, es ist so das Alter meines Vaters. Der kann jetzt keinen Roman mehr schreiben. Und ich habe das auch als so ein Alterswerk gesehen. Ganz viele seiner Romane klingen ja in diesem Roman an. Was ich, also wenn man das so ein bisschen verfolgt hat, was er geschrieben hat, ist das irgendwie, hat das auch was Rührendes. Und es ist auch ein sehr pessimistisches Buch. Also er schreibt an einer Stelle, aus einem Grund, den ich nicht kenne, entscheidet sich das reale Leben in der kleinen wie der großen Geschichte ziemlich häufig für deren ungünstige Version. Also mich hat das berührt. Ich würde es in eins sehen mit Michael Köhlmeier, Die Verdorbenen, was ja auch so ein Rückblick auf diese Zeit ist, nur halt in der Provinz in Marburg. Und ich finde, man kann das irgendwie parallel lesen. Es sind für mich auch nicht meine Lieblingsromane, aber ich finde, sie erzählen ganz viel über eine Zeit, die ich nicht erlebt habe.
Die Frau an der Bushaltestelle, der neue Roman von Peter Schneider, erschien bei Kiwi, Platz 5 der SWR-Bestenliste im Dezember. Vielen Dank.